Vielmals, danke vielmals. Es freut mich, zum heute am Abend hier zu sein bei euch. Es ist wirklich schon länger her. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid fit. Ja? Sehr gut. Wenn du heute vielleicht zum ersten Mal hier bist, darf ich dir sagen, du hast dir richtige Sonntag ausgesucht oder die richtige Serie vielleicht. Also du könntest auch nächste Woche kommen, das ist auch ein richtiger Sonntag. Aber wir reden heute über den Traum, den Jesus für die Kirche gehabt hat. Und das machen wir nicht nur diesen Sonntag, sondern auch, wir sind gerade in einer Predigt rein, wie schon gesagt, die ganze Woche machen wir das, ein paar Wochen. Weil das Ziel von diesem Sonntag und von den Wochen, wo wir jetzt drin sind, ist, dass der Traum von Jesus nicht nur sein Traum bleibt, sondern dass der Traum zu unserem Traum wird. Weil wenn das passiert, wenn der Traum von Jesus, den er über die Kirche gehabt hat, zu unserem gemeinsamen Traum wird, ist das unglaublich kraftvoll. Celine hat vorher gesagt, das ICF Movement ist am Kirche gründen. Und das ist jetzt ungefähr 20 Jahre alt, das ICF Movement. Und seit diesen 20 Jahren sind über 50 Kirchen auf der ganzen Welt gegründet worden. Musst du dir das mal vorstellen. Über 50 Kirchen, weil Menschen gesagt haben, der Traum von Jesus, der wird zu unserem Traum. Der Traum von Jesus, der hat uns angesteckt. Den machen wir gemeinsam zu unserem Traum. Und es sind 50 Kirchen entstanden daraus. Und das ICF Movement Leitungsteam hat sich nach 20 Jahren wieder zusammengesetzt und ein neues Vision Statement geschrieben, also die Vision, der Traum neu in neue Worte gefasst, neu formuliert. Aber es handelt sich eigentlich dort nicht um eine neue Vision, sondern eigentlich immer noch um die gleiche wie vor 20 Jahren, wo es angefangen hat. Besser gesagt, es ist die gleiche Vision, wie sie vor 2000 Jahren war, wo Jesus die Kirche gestartet hat. Einfach neu formuliert. Amigs hilft eine neue Formulierung, dass wir das in einer neuen Frische können entdecken für uns und dass es uns anstecken kann. Aber es ist an der Apostelgeschichte 2 orientiert. Das ist ein Kapitel in der Bibel, wo die erste Kirche beschrieben wird, wo der Traum von dem Jesus, den er über die Kirche geträumt hat, verkörpert.
Wir träumen von einer Kirche,
in der Jesus Christus im Zentrum steht.
Er entfacht in ihr eine unvergleichliche Leidenschaft,
die sich in lebensverändernden Predigten,
kraftvollem Worship und überfließender Kreativität entfaltet.
In dieser Kirche feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater voller Enthusiasmus
und lernen ihn in all seinen Facetten immer tiefer kennen.
Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden.
Egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist,
hier findet jeder ein Zuhause.
Diese Kirche ist eine Familie,
die von bedingungsloser Liebe,
Zusammenhalt
und dienender Leiterschaft geprägt wird. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln.
Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit.
Schaut hin und nicht weg.
Wir sehen uns danach,
die Kraft Gottes zu erleben.
Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist.
Erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes.
Und erleben seine Wunder.
Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche,
die für Gott das Beste gibt.
Die Sprache unserer Zeit spricht.
Und sich als Teil der Antwort versteht.
In der Kirche, von der wir träumen,
kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus.
Und werden ihm immer ähnlicher.
Während diese Kirche ständig wächst,
wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher.
Und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien,
Freunde
und die Gesellschaft.
Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen.
Ich liebe das Video. Möge Gott den Traum durch uns alle verwirklichen. Den Traum, den Jesus träumt hat über die Kirche, dass es zu unserem Traum werden kann. Ich möchte heute oben über den letzten Satz reden, der hier genannt worden ist. Und ich blende nochmal ein und möchte ihn vorlesen. Während diese Kirche ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch kleine Gruppen immer persönlicher und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft. Wir lesen nämlich in der Apostelgeschichte, also in dem Bericht über die erste Kirche in der Bibel, dass in dieser Kirche täglich Menschen zum Glauben an den Jesus gekommen sind. Täglich, nicht nur am Sonntag, sondern täglich. Nicht nur durch den, der predigt, sondern durch die Leute in der Kirche. Täglich sind Menschen zum Glauben gekommen. Das heisst, dass die Kirche wegen dem extrem schnell gewachsen ist. Aber gleichzeitig heisst es, dass sich die Menschen unter der Woche in ihren Häusern getroffen haben, und um die Gemeinschaft, die neu gewonnene Gemeinschaft zu genießen. Und sie haben das Obermahl zusammengeführt und das Brot gebrochen, heisst. Das heisst, die erste Kirche, die ist immer persönlicher geworden. Beziehungen sind immer persönlicher geworden. Aber gleichzeitig sind sie offen geblieben. Gleichzeitig sind sie immer gewachsen. Und ich möchte genau über das reden heute am Oben. Dass wir, wenn wir eine Kirche sein wollen, die dem Traum von Jesus entspricht, dass wir dann eine Kirche sein müssen, die offen für alle Menschen ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, oder? Aber was nützt es, wenn Menschen unter uns in unserer Kirche zum Glauben an Jesus finden? Aber die Kirche, wo sie zum Glauben kommen, nicht offen ist für die Menschen. Und ich rede nicht von unseren Türen vom Gebäude. Ich rede von unseren Leben. Was nützt, wenn hier Menschen zum Glauben kommen, aber wir machen nicht Raum in unserem Leben für die Menschen, dass sie Jesus ähnlicher werden können? Meine Frage ist, sind wir offen für neue Leute? Sind wir offen für alle Menschen? Und der Titel von meiner Predigt lautet, ganz originell, der Titel lautet, wir träumen von einer Kirche, die offen für alle ist. Und der Untertitel ist wahre Gastfreundschaft. Wahre Gastfreundschaft. Aber ich möchte dich warnen, in den nächsten 25 Minuten, die wir jetzt hier zusammen werden verbringen, möchte ich warnen, die nächsten 25 Minuten, die werden konfrontierend werden für dich und für mich. Die nächsten 25 Minuten werden herausfordernd sein für uns als Kirche. Und ich hoffe und bete, dass wie ein Ruck durch unsere Kirche durchgeht. Dass Gott uns darf konfrontieren und aus unserem Sitz raus losen. Und dass wir nachher nicht mehr die gleiche Kirche sind wie vorher. Also ich habe euch gewarnt, he? Es wird herausfordernd. Und ich entschuldige mich vielleicht im Voraus schon für das, was ich vielleicht ein bisschen direkt gesagt habe. Aber amigs muss man das machen. Also schnall dich an, mach dich bereit. Seid ihr bereit für das? Sicher, also ich... Wenn ihr nachher brüllt, dann sage ich das, ihr seid bereit. Okay, nein, Schatz. Okay, Jesus ist nicht einfach nur für Christen gestorben. Nein, Jesus ist für alle Menschen gestorben. Das musst du dir mal geben. Das heisst, die Kirche, von der er träumt, ist nicht nur für Christen gemacht, sondern soll offen sein für alle Menschen. Die Kirche, von der er träumt, die ist nicht einfach dafür da, dass sich ein paar Christen haben können finden, ein paar Christen sich haben können kennenlernen und jetzt ein intimes Grüppli machen und immer persönlicher werden und sich ganz fest immer besser können gegenseitig lieben. Das ist nicht der Traum von Jesus. Nicht nur, ja, das ist sehr wohl wichtig, wir sollen uns lieben. Ja, logisch, oder? Aber Jesus hat nicht nur von einer Kirche geträumt, die sich nur um sich selber dreht. Wo nur dafür da ist, dass christlich sozialisierte Menschen, christlich sozialisierte Kirchgänger sich wohlfühlen in einer Kirche. Jesus hat von einer Kirche geträumt, die für alle Menschen offen ist, auch für Nicht-Christen. Jesus hat von einer Kirche geträumt, wo täglich Menschen zu dem Jesus finden und täglich Menschen integriert werden. Eine Kirche, die offen ist für alle Menschen. Wo jeder willkommen ist. Paulus hat das eigentlich so ausgedrückt. wo er an die an Kirche schreibt in Rom, im Römer Kapitel 12, Vers 13. Da schreibt der Paulus: Nehmt euch den Nöten der Heiligen an. Strebt nach Gastfreundschaft. Er sagt, kümmert euch um die Heiligen, das heisst um eure Brüder und Schwestern im Glauben. Das heisst, kümmert dich um Christen in der Kirche. Ja, das ist gut. Kümmert dich um deine Smart. Kümmert dich um die Menschen, die näher sind bei dir. Kümmert dich um deine Mitchristen. Ja, liebt die. Aber fokussiert eure Liebe nicht nur nach innen, sondern fokussiert eure Liebe auch nach außen. Er sagt, so strebt nach Gastfreundschaft. Und das Wort Gastfreundschaft, das Paulus hier braucht, ist höchst interessant. Weil im Griechischen heisst das Philoxenia. Philoxenia. Und das ist ein wichtiges Wort. Wir müssen das lernen heute Abend. Sonst verstehen wir das Wort Gastfreundschaft nicht richtig. Philoxenia. Das müssen wir alle mal sagen auf drei. Philoxenia. Eins, zwei, drei. Philoxenia. Perfekt. Philoxenia besteht nämlich aus zwei Wörtern. Es kommt von Phileo, das heisst lieben, und von Xenos. Und Xenos bedeutet der Fremde, der Andere. Ein Xenos ist also jemand, der nicht Teil von deiner sozialen Gruppe ist. Also jemand, der nicht zu deinem vertrauten Kreis gehört. Ein Xenos ist vor allem auch jemand, der anders ist als du. Vielleicht hat die Person eine andere Nationalität, eine andere Kultur, eine andere Religion oder einen anderen Stil wie du. Vielleicht kommt dir die Person sogar fremd vor. Von daher kommt das Wort ein Fremder. Ein Xenos ist ein Fremder. Und wegen dem ist das Wort Gastfreundschaft zu schwach. Es ist schon richtig, aber es tut nicht die ganze Bedeutung vom Wort wiedergeben. Weil ein Gast kann auch jemand sein, der ein Freund von dir ist. Ein Gast kann auch etwas sein, wo du es gut damit hast. Ein Gast kann auch etwas sein, wo du sowieso angenehm hast. Ein Gast kann etwas sein, wo zu deiner sozialen Gruppe gehört. Aber Paulus redet nicht von dieser Gastfreundschaft. Darum wäre es vielleicht besser, wenn man es so übersetzen würde. Strebt nach fremder Liebe. Oder nach fremder Freundlichkeit. Jesus hat das eigentlich so gesagt. In Lukas 14, Vers 12 bis 14. Wenn du ein Mittagessen oder ein Abendessen gibst, so lade weder deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein. Das ist schon mal ein guter Tipp von Jesus. Damit sie nicht Gegenrecht halten und dich ihrerseits wieder einladen. Nein! Wenn du ein Gastmahl gibst, dann lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein. Und du wirst selig sein, weil sie nichts haben, es dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten. Jesus sagt, gastfreundlich sein, das ist einfach. Gastfreundlich sein, das ist easy, das machen alle, das kann jeder. Schau mal um auf der Welt, das macht wirklich jeder. Man ladet einfach diejenigen Menschen ein, die man sowieso schon gut hat. Man ladet diejenigen Leute, die man sowieso schon angenommen hat. Die, die zu der sozialen Gruppe sowieso schon dazugehören. Und von denen man dann etwas wieder zurückbekommt. Sei es in der Form, dass man selber wieder eingeladen wird. Sei es in der Form, dass man einfach eine gute Zeit hat und wieder auftankt, aus dem Treffen rausgehen kann. Aber Jesus sagt, das ist einfach. Das machen alle. Das ist nicht speziell. Jesus redet hier nicht einfach von Gastfreundschaft. Er redet vom Gleichen wie der Paulus. Er redet von Philoxenia, von fremder Liebe. Der Paulus sagt jetzt, wir als Christen, wir als Nachfolger von Jesus, sind dazu berufen, eine Liebe zum Fremden zu haben. Zu denen, die anders sind als wir. Zu denen, die vielleicht sogar uns fremd sind. Dazu sind wir berufen. Und ich weiss, das ist herausfordernd. Und das ist herausfordernd. Weil Soziologen sagen uns, dass wir als Menschen natürlicherweise nicht die fest lieben, die anders sind als wir. Das sagt Wissenschaft uns. Dass wir Natürlicherweise, die anders sind, die uns fremd sind, einfach nicht so lieben. Wie die gleich sind wie wir. Und das kann je nach Umständen so stark werden, dass wir die anders sind, die fremd sind, nicht nur nicht lieben, sondern anfangen, Misstrauen gegenüber denen zu haben oder sogar Angst vor dem Fremden, vor dem anderen. Und dort kommt das Wort Xenophobie her. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Xenophobie. Xenos und Phobie. Der Fremde und Angst. Angst vor dem Fremden. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was der Paulus so sagt. Philoxenia. Aber er sagt, wir als Christen sind dazu berufen, den Fremden zu lieben. Und nicht einfach so, ja, wir lieben alle Menschen, sondern auf eine konkrete Art und Weise. Wir sind dazu berufen, den Fremden, der wo anders ist, konkret zu lieben. Philoxenia ist eine konkrete Handlung von der Liebe gegenüber einem Fremden, wo da in so einer Weise willkommen heisst, als ob er kein Fremder wäre, damit er sich nicht mehr als Fremder fühlt. Ich möchte das nochmal sagen. Philoxenia ist eine konkrete, wir sind zu diesem Beruf als Christen, ist eine konkrete Handlung von der Liebe, wo der Fremde so willkommen heisst, dass der Fremde sich nicht mehr als Fremder fühlt, sondern sich als einer fühlt, der zu uns gehört. Es geht darum, dass wir in unserem Leben Raum schaffen für den Fremden. Dass wir den Outsider so lieben, dass er zu einem Insider wird. Wir sind berufen, so zu lieben. Und das nicht nur der Flüchtling, oder? Wir können jetzt die Predigt hervorragend, und das ist auch berechtigt, auf Flüchtlingsthematik anwenden, oder? Wir sollten die lieben und so weiter. Aber ich rede jetzt von uns als Kirche mal. Heute Morgen, von uns als Kirche. Machen wir das? Machen wir das? Lieben wir die, die hier neu reinkommen? Lieben wir die, die zum ersten Mal hier in unsere Kirche kommen? Lieben wir die, die zum Glauben kommen? Ich meine nicht, lieben wir die, sondern machen wir Raum in unserem Leben. Lieben wir die Menschen so, lieben wir die Outsider so, dass sie zu einem Insider werden. Lieben wir die Menschen so, dass sie sich, obwohl sie fremd sind, nicht mehr als Fremde fühlen, wenn sie uns begegnen. Und wenn es etwas gibt, wirklich, wo mich ein bisschen hässig macht oder wo mich ein bisschen verstört und wo mich frustriert, ist, wenn Menschen in der Kirche keinen Anschluss finden, wenn wir das nicht leben. Ich frage mich dann, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wenn wir sagen, wir sind eine Kirche von Jesus Christus, wie kann das sein, dass Menschen unter uns keinen Anschluss finden? Wie kann das sein? Ich habe das schon so oft gehört und mir hängt es da oben. Dass Menschen hier ins ICF kommen und sagen, ich habe einfach keinen Anschluss gefunden. Wir haben es probiert. Wir haben alles probiert. Wir haben einfach keinen Anschluss gefunden. Und ich frage mich, wie kann das sein? Wie kann das sein? Und ich muss sagen, das darf nicht sein. Weil wir als Christen, du und ich, wenn du sagst, ich folge Jesus nach, heisst das, dass du Raum schaffst für einen Fremden. Heisst, dass du schaffst Raum für einen Outsider, damit er Insider werden kann. Schau, und das ist nicht einfach der Job der Pastoren, dass die neu kommen, sich wohlfühlen. Das ist nicht einfach der Job von denen, die angestellt sind. Das ist dein Job. Wenn du Christ bist, ist es dein Job. Okay? Ich habe gesagt, es wird herausfordernd. Wir sind noch dabei, oder? Philoxenia. Die Liebe zum Fremden. Der Paulus sagt, liebt euch gegenseitig. Ja, das ist gut und recht. Liebt euch gegenseitig. Macht es so persönlich, wie es noch geht. So intim, wie ihr möchtet. Schaut zu euch im Grüppli. Liebt euch persönlich, oder? Aber vergesst Gastfreundschaft nicht. Vergesst nicht die fremde Liebe. Vergesst nicht die Philoxenia. Und ich möchte jetzt in der Rest von meiner Zeit, die schon extrem vorgeschritten ist, aufzeigen, dass die Art von Gastfreundschaft im Sinn von fremder Liebe ein zentraler Aspekt ist vom Evangelium. Und ein zentraler Aspekt ist von der Nachfolge von Jesus. Und man findet das Thema von der fremden Liebe durch die ganze Bibel durch, im Alten Testament wie im Neuen Testament. Und ich möchte mit euch jetzt ein paar Stellen im Alten Testament und Neuen Testament anschauen, die das belegen. die aufzeigen, dass wenn wir eine Kirche sein, die im Ansatz im Traum von Jesus entspricht, dass wir die fremde Liebe nicht vernachlässigen können. Also die erste Stelle im Alten Testament kommt aus dem 5. Mose 10, 16 bis 19. Da sagt Gott zu seinem Volk Israel: So beschneidet eure Herzen. Das heisst so viel wie, reiset euch zusammen, oder? Kehret um. Und seid fortan nicht mehr widerspenstig. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große und starke und furchtbare Gott, der kein Ansehen der Person kennt und keine Bestechung annimmt, der der Weise und der Witwe Recht verschafft und, was? Den Fremden liebt, sodass er ihm Brot und Kleidung gibt. Auch ihr sollt den Fremden lieben, denn ihr seid selbst Fremde gewesen im Land Ägypten. 3. Mose 19, 33 bis 34. Und wenn ein Fremder bei dir lebt in eurem Land, sollt ihr ihn nicht bedrängen. Wie ein Einheimischer soll euch der Fremde gelten, der bei euch lebt. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Nicht nur die Nächsten, nicht nur mit dem, was sowieso schon angenehm ist, sondern der Fremde sollst du lieben wie dich selber. Sodass er, der fremd ist, sich wie ein Einheimischer fühlt. Denn ihr seid selbst Fremde gewesen im Land Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott, wo euch das befehlt, dass ihr das zu tun habt. Das sind zwei absolut faszinierende Texte, wenn man sich überlegt, wie alt die sind, oder? Zu dieser Zeit. Revolutionär. Aber da werden vor allem zwei Gründe genannt, wieso wir gastfreundlich, sprich fremdenfreundlich sollen sein. Punkt Nummer eins: Wieso sollen wir gastfreundlich sein und fremdenfreundlich? Wir sollen fremdenfreundlich sein, weil Gott fremdenfreundlich ist. Weil Gott fremdenfreundlich ist. Gott ist gastfreundlich. Das heisst, Gott liebt den Fremden. So ist Gott. Und wenn wir das Volk von Gott sind, wenn wir die Kirche von Jesus sind, dann haben wir seinen Charakter zu reflektieren auf dieser Welt. Gott ist fremdenfreundlich. Und Gott, das heisst, Gott kennt kein Ansehen von der Person. Das bedeutet, er liebt alle Menschen gleich. Er liebt die Weisen, er liebt die Witwe, er liebt die Reichen, er liebt die Armen. Er hat kein Ansehen von der Person, er liebt alle gleich. Und er kümmert sich um die Armen, um die Verwaisten. Und er braucht sein Volk da dazu. Wir sollen fremdenfreundlich sein, weil Gott fremdenfreundlich ist. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, der genannt wird, ist, dass im Alten Testament immer wiederholt wird, dass sich die Israeliten daran erinnern sollen und nie sollen vergessen, dass sie selber einmal Fremde gewesen sind im Land Ägypten. Dass sie selber einmal Sklaven gewesen sind und unterdrückt worden sind. Und Gott sagt zu ihnen: Ihr wisst, wie es sich anfühlt, unterdrückt zu werden. Ihr wisst, wie es sich anfühlt, ein Fremder zu sein in einem fremden Land. Ihr wisst es. Und darum behandelt der Fremde, der bei euch ist, nie so. Im Gegenteil. Liebt die Fremden wie euch selber. Und seht sie als Einheimische an. Seht den Outsider als Insider an, damit er einer wird. Im Neuen Testament werden genau die gleichen zwei Gründe genannt, die ich jetzt hier genannt habe. Wieso wir den Fremden lieben. Es gibt unzählige Stellen, aber ich möchte vor allem eine noch anschauen. Und das ist aus dem Epheser Kapitel 2. Und da, der Paulus hat das auch geschrieben. Und was er da schreibt, ist einfach grandios. Und das musst du einfach reinziehen. Und wenn du alles jetzt vergissst, was ich hier gesagt habe, vergiss nicht das, was jetzt kommt. Weil das, was dort gesagt wird, hat Kraft, dein Leben wirklich zu transformieren. Das, was dort in diesem Text steht, ist der Grund, wieso wir Kirche machen. Das ist der Grund, wieso ich an Gott glaube. Okay, jetzt musst du deine Ohren spitzen. Ist gut? Paulus redet dort zu Christen, Epheser Kapitel 2. Auch ihr wart tot durch eure Verfehlungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt. Wie es eben dieser Weltzeit entspricht, wie es dem Fürsten der Lüfte des Geistes, der jetzt noch wirksam ist in den Söhnen und Töchtern des Ungehorsams, entspricht. Ihr seid tot gewesen in eurer Sünde. Und jetzt, ich liebe, was dann kommt. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe, die er uns entgegenbrachte, mit Christus zusammen lebendig gemacht. Obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen, durch Gnade seid ihr gerettet und hat uns mit ihm zusammen auferweckt und einen Platz in den Himmeln gegeben, in Christus Jesus. Und jetzt redet er vor allem zu Heiden, also nicht Juden, das heisst, ich gehe mal davon aus, die meisten von uns, heute oben. Darum, denkt daran, vergesset es nie, dass ihr damals fern von Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge, nicht einbezogen in die Bundesschlüsse der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst weit weg wart, ganz nahe durch das Blut Christi. Ihr seid also nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Der Text ist so voll von genialen Sachen. Und man könnte jetzt eine eigene Predigt machen über das Ganze, aber ich möchte nur ein paar Punkte aufzählen, wo der Paulus da sagt. Der Paulus sagt, look, du bist nicht nur ein Fremder gegenüber Gott. Du bist nicht nur ein Fremder gegenüber Gott. Du bist tot gewesen. Das heisst, deine Beziehung zu Gott ohne Jesus ist ungefähr gleich lebendig wie die von einer Leiche zu einem lebendigen Mensch. Und das, wir wissen, oder? Leichen haben keine Beziehungen, oder? Mediziner unter uns wissen das zumindest. Natürlich nicht, die sind tot. Und Paulus sagt, ohne Jesus bist du geistlich Gott gegenüber gesehen tot. Und bitte denk daran, vergiss es nicht, dass du eigentlich ausgeschlossen gesehen bist. Ausgeschlossen gesehen vom Volk Gottes. Nicht einbezogen in den Bund, den Gott geschlossen hat mit den Menschen. Dass du ohne Hoffnung in dieser Welt gesehen bist. In anderen Worten sagt Paulus, vergiss nie, dass du ohne Jesus Gott gegenüber ein Xenos gesehen bist. Ein Xenos, du bist ein Fremder gewesen. Weiter weg. Nicht nur ein Xenos, sondern ein toter Xenos. Nicht nur ein Fremder. Nicht nur ein Tod, sondern noch versklavt durch deine Sünde und durch den Teufel. Ich meine, schlimmer geht es nicht, oder? Weiter, mehr Xenos kannst du nicht sein. Du bist durch und durch ein ganzer Xenos gewesen. Aber dann heisst es etwas Unglaubliches. Wo wir ein Xenos gewesen sind, wo du ein Xenos gewesen bist, wo du Fan gewesen bist, wo du fremd gewesen bist, hat Gott dich geliebt. Ich liebe das. Wo du weit weg gewesen bist, wo du tot gewesen bist, wo du weit weg, entfernt, ganz entfernt von Gott gewesen bist, dann hat Gott dich geliebt. Wo wir Fremde waren, wo wir Fan waren, hat Gott uns seine extravagante Gastfreundschaft erwiesen. Seine extravagante Fremdenliebe gezeigt. Und ist uns entgegengekommen. Wo wir Outsider waren, hat Jesus uns zu Insider gemacht. Dass wir teilhaben an dem, was Gott macht. Teilhaben an der Familie von Gott. Schau, die Fremdenfreundlichkeit Gottes ist der Grund, dass du Gott näher sein kannst. Die Gastfreundschaft Gottes ist der Grund, wieso du eine Beziehung kannst haben mit dem Gott. Und das ist nicht, weil du so... Schau. Das ist nicht, weil du so attraktiv bist. Oder so hübsch aussiehst. Oder weil Gott denkt, oh ja, da ist ein Angenehmer. Hey, den nehmen wir zu uns. Komm, den müssen wir nehmen. Der passt gut in unsere Wege. Komm, mit dem, den laden wir rein von mir. Das ist ein geiler Sieg. Den müssen wir einladen, oder? Nein, du bist tot gewesen. Du hast vielleicht sogar noch gestunken, oder? Weil du verfault gewesen bist, oder? Gott hat dich nicht eingeladen, weil du so ein genialer Mensch gewesen bist, sondern einfach nur aus purer Gnade, weil er dich geliebt hat als Xenos, als Fremde. Das heisst, Gott hat uns Jesus hat uns zu Hausgenossen Gottes gemacht. Das heisst, er hat uns zu Mitbewohnern in seiner Familie gemacht. Nicht, weil du das verdient hast. Nicht, weil du so angenehm gewesen wärst für seine Gemeinschaft. Sondern einfach nur, weil er dich liebt. Und nicht nur das, es heisst, er ist uns näher gekommen. Schau, es heisst, Jesus ist uns entgegengekommen. Er hat uns gesehen, hat Erbarmen gehabt mit uns, hat Mitleid gehabt mit uns und hat uns geliebt. Und es heisst, er ist zu uns gekommen. Er ist runtergekommen zu uns. Und er hat einen Tisch gedeckt für uns. Er hat das Essen parat gemacht. Und hat dich eingeladen in sein Haus. Er hat dich eingeladen in seine Familie. Und er hat einen Stuhl für dich parat gemacht. Er hat ihn angestellt und hat ihn reserviert. Der ist für dich. Komm, nimm Platz. Hab Gemeinschaft mit mir. Hab Gemeinschaft mit meinen Kindern. Er hat uns den besten Platz gegeben. Schau, näher als das geht nicht. Jesus ist der ultimative Insider. Jesus ist der Sohn Gottes. Näher kommst du nicht dran. Wenn Jesus dich einladet in eine Beziehung mit ihm und in eine Beziehung mit Gott, dann ladet er dich an den Tisch ein von der Dreieinigkeit. Dann ladet er dich zu Gott, dem Vater, ein, zu sich selber als Sohn und zum Heiligen Geist. Du, der Outsider gewesen bist, Fan gewesen bist von Gott, tot gewesen, er ist dir entgegengekommen. Er ist dir näher gekommen, damit du, der wieder weg gewesen bist, kannst näher sein bei ihm. Und darum sind wir als Christen dazu berufen, gastfreundlich zu sein. Darum sind wir als Christen nicht nur dazu berufen, gastfreundlich zu sein, sondern fremdenfreundlich, fremdenliebend zu sein. Wegen dem sind wir dazu berufen, den Outsider so zu lieben, dass er sich als Insider fühlt und zu einem wird. Und schau, nicht nur offen sein. Es geht nicht nur darum, offen zu sein für die Fremden. Ich bin schon offen. Ich bin offen, kann jeder zu mir kommen. Nein, es geht nicht ums offen sein, es geht darum, dem Fremden entgegenzukommen, auf ihn zuzugehen, einen Stuhl anzustellen für den Fremden und sagen, schau, hier ist für dich reserviert, nimm doch Platz. Damit er Teil der Familie werden kann. Und wir machen das, weil wir wissen, dass Gott selber gastfreundlich war. Gott selber war fremdenfreundlich. Gott selber ist es so. Gott selber hat uns an so einen Stuhl angestellt. Und zweitens, weil wir wissen, wie es ist, selber ein Fremder zu sein. Das sind die zwei Gründe, warum wir gastfreundlich sein sollen. Paulus sagt das eigentlich so im Römer 15, Vers 7. Darum, nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat. Das sind so zwei Versen, oder so eine Versen, die man so schnell überliest. Aber wenn wir wissen, was da dahinter ist, wie Jesus dich angenommen hat, wie Jesus uns angenommen hat, und jetzt heisst, nehmt euch gegenseitig so auf. Schau, auch du bist einmal fremd gewesen. Auch du bist einmal Fan gewesen. Auch du bist einmal in Bedarf gewesen, dass jemand einen Schritt auf dich zumacht und sagt, hey komm, ich mache mein Leben auf für dich. Komm, nimm Platz an meinem Tisch, da ist ein Stuhl. Auch du bist mal eingeladen worden zum Essen. Auch du bist einmal angesprochen worden da im Feuer von jemandem, der da schon länger im ICF ist. Auch du bist einmal von einem Outsider zu einem Insider gemacht worden, weil jemand sein Leben aufgemacht hat für dich. Und darum gib es weiter. Bald es nicht für dich. Gib es weiter. Und ich wünsche mir, ich träume von einer Kirche, die das auslebt. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sein können, die sich immer wieder dazu herausfordert, einen Stuhl anzustellen und zu sagen, hey, schau da. Eine Kirche, die sich immer wieder fragt, was ist mein Tisch? Wo habe ich Platz? Wo habe ich einen Stuhl, den ich extra anstellen kann für eine Person, die noch nicht dabei ist? Ich wünsche mir eine Kirche, wo man da, und ich glaube, Jesus wünscht sich eine Kirche, wenn man da reinkommt als neuer Mensch, dass es nicht anders geht, als dass er von, nicht nur vom Pastor, herzlichst willkommen geheißen wird und integriert wird. Dass man hier nicht rausgehen kann, ohne dass man eine göttliche Gastfreundschaft erlebt hat. Weil hier eine Kirche ist, wo aus Menschen besteht, wo aus Christen besteht, die das Evangelium verstanden haben. Wo wissen, sie sind selber mal Fan gewesen. Aber durch Gottes Gastfreundschaft können wir jetzt näher sein. Amen. Okay, du fragst dich jetzt vielleicht, was ist mit Grenzen? Oder können wir jetzt nie mehr eine Party machen? Kann ich jetzt nie mehr eine Party machen mit meinen Freunden, oder? Kann ich jetzt nie mehr ein Festchen machen, nur mit meiner Familie? Kann ich jetzt nie mehr irgendwie, muss ich jetzt das so machen wie Jesus? Und darf ich nie mehr meine Familie, nie mehr Freunde, nie mehr, die mir angenehm sind, nur noch die, die mir unangenehm sind, oder? Jesus, ist das wirklich das, was du willst, oder? Und ich glaube nicht, dass das ist, was Jesus sagt. Ich glaube, wir dürfen zu unserer Familie schauen, wir dürfen zu unseren Freunden schauen, wir dürfen zu unseren Small Group schauen, zu denen, wo wir schon eine Beziehung haben. Und ja, man kann seine Small Group mal für eine Zeit geschlossen halten, oder? Sagen, wir sind nicht offen, wir sind geschlossen, wir wollen nicht persönlich werden. Und das hat seine Berechtigung. Aber das darf nicht die Norm sein. Das kann nicht über Jahre hinweg deine Norm sein. Du kannst schon sagen, meine Familie ist mein Ministry. Ich schaue für meine Familie. Das ist auch richtig und gut. Aber das kann nicht sein, dass du als Christ immer nur zu denen schaust, die sowieso in deinem Kreis sind. Es kann nicht Norm sein, wenn du dem Jesus nachfolgst, der sein Leben aufgemacht hat für den Fremden, für den, der noch nicht da ist. Und nicht nur aufgemacht, sondern dem Fremden entgegenkommen und sagen, schau, da ist ein Stuhl, willst du Platz nehmen? Wir sind fast am Ende. Ich möchte noch eine Frage stellen. Wieso isolieren wir uns? Wieso schotten wir uns ab? Wieso haben wir Angst vor dem Fremden? Wieso gibt es so etwas wie Xenophobie? Wieso haben wir lieber die, die uns angenehm sind? Und ich frage mich, ob das vielleicht damit zu tun hat mit unserer Identität in Jesus. Kann es sein, dass wir den Fremden nicht reinlassen in unser Leben, weil wir nicht gefestigt sind in unserer Identität als Christ? Und dazu ist mir ein TV-Interview in den Sinn gekommen, das ich vor einem Jahr oder zwei Jahren im Fernsehen gesehen habe. Ich weiß leider nicht mehr genau, auf welchem Sender. Auf jeden Fall ist ein katholischer Priester, ich weiß auch den Namen leider nicht mehr und ich weiß auch die genauen Sätze nicht mehr, aber der katholische Priester ist interviewt worden, wo die Flüchtlingsthematik so aktuell war, oder? Ist immer aktuell, aber dort war es halt voll in den Medien. Und dann ist der katholische Priester gefragt worden, ist es nicht gefährlich, dass man all die muslimischen Flüchtlinge in die christliche Schweiz einlassen? Verlieren wir hier nicht als Land allmählich unsere christliche Identität? Und was der katholische Priester dort geantwortet hat, ist mir bis heute geblieben. Das ist mir so eingefahren. Auf die Frage, ob wir unsere christliche Identität nicht verlieren, wenn wir uns öffnen, hat er ganz verstutzt reagiert. Also, er hat es nicht verstehen. Und er hat gesagt, das ist unsere christliche Identität. Das ist unsere christliche Identität. Offenheit, Gastfreundschaft, Fremdenfreundlichkeit, das ist unsere Identität. Was ist denn das für eine Identität, wo sich vom Fremden fürchtet, wo sich vor Nächstenliebe fürchtet, wo sich vor Gastfreundschaft fürchtet? Und er hat gesagt, wir würden unsere christliche Identität verlieren, wenn wir uns nicht aufmachen. Und der Mann hat es verstanden. Schaut, wir definieren uns. Wir haben unsere Identität durch eine Person. Und die heißt Jesus Christus. Unsere Identität ist gegründet in Jesus. Und das war eine Person, die vorgelebt hat, wie man das Leben öffnet, die den Fremden geliebt hat. Unsere Identität ist in jemandem, der Offenheit und Fremdenfreundlichkeit und Fremdenliebe gelebt hat. Das ist unsere Identität. Und unsere Identität besteht in ihm. Und nicht in dem, wo wir, nicht durch das, wo wir alles dagegen sind, sondern besteht aus dieser Person Jesus, die offen war für den Fremden. Das ist unsere Identität. Amen. Wenn wir jetzt oben mal zusammennehmen, wir haben verschiedene Stationen dort hinten, da vorne und da hat es noch ein bisschen. Und das oben mal ist eigentlich nichts anderes, als dass Gott Und Jesus uns in die Gemeinschaft einladet mit ihm. Jesus ladet uns an seinen Tisch ein und ladet uns in Gemeinschaft haben mit ihm und Gemeinschaft haben mit dem Gott. Und du kannst das in Anspruch nehmen, du kannst früher kommen und sagen, danke Jesus, dass ich, obwohl ich fern gewesen bin, obwohl ich tot gewesen bin, obwohl ich so weit weg war, wie es noch geht, hast du mich trotzdem geliebt und du bist für mich gestorben. Und du kannst das Brot essen, das sein Leib repräsentiert, sein Leib, das gebrochen worden ist für dich. Jesus, der gestorben ist für dich am Kreuz, und du kannst einen Traubensaft trinken, der sein Blut symbolisiert, der möglich gemacht hat, dass du als Ferner näher kommen kannst zu Gott. Du kannst das nehmen und in Anspruch nehmen und die Gemeinschaft genießen mit dem Gott. Wenn du heute vielleicht zum ersten Mal da bist, und du hast vielleicht zum ersten Mal gehört, hey, ich kann Gemeinschaft haben mit dem Jesus. Und du hast vielleicht zum ersten Mal eine Einladung gehört von Jesus. Komm zu mir, ich möchte Gemeinschaft haben mit dir. Komm zu mir und ich möchte dich in eine Beziehung zu meinem Vater, Gott im Himmel, einladen. Wenn du vielleicht das heute zum ersten Mal gehört hast, dann probier es einfach aus, komm führen. Und indem du das machst, sagst du einfach, okay, ich glaube das jetzt, dass du für mich gestorben bist, dass du für mich gelitten hast, und du mich näher bringst zu Gott. Und du kannst ihn wie einladen in dein Leben, indem du das aufnimmst. Und die Band wird im Hintergrund spielen. Und du kannst an die verschiedenen Stationen gehen und die Gemeinschaft in Anspruch nehmen. Jetzt können wir das machen. Jetzt, wo wir es oben mal zu uns genommen haben und wir vielleicht neu verstanden haben, was die Gemeinschaft mit Gott bedeutet, und neu verstanden haben, was der Jesus gemacht hat und zu was für einer Gemeinschaft er uns einladet, dass wir, obwohl wir fern gewesen sind, näher kommen können, weil er uns näher gekommen ist und unseren Platz gemacht hat in unserem Leben. Und ich möchte jetzt, bevor wir jetzt in die Worship-Zeit, in den zweiten Teil reingehen, dich fragen, wo in deinem Leben hast du so einen Stuhl für jemanden, der noch nicht nahe ist? Was bedeutet das für dich? Was hat Gott dir für einen Tisch gegeben? Was hat Gott dir für einen Stuhl gegeben? Und ich möchte dich herausfordern, frag jetzt den Jesus, wo du Gemeinschaft gehabt hast. Was ist mein Stuhl? Ich weiss es nicht, was das für dich bedeutet. Und ich möchte das auch nicht klar definieren, weil das kann für jeden etwas anderes sein. Aber frag den Jesus, frag den Heiligen Geist, frag den Gott. Wo in meinem Leben kann ich Raum machen? Nicht nur Raum machen, wo in meinem Leben kann ich auf jemanden zugehen und die Person dort einladen? Es müssen kein grosser Schritt sein, es können. Vielleicht ist es, dass du dein Haus öffnest. Vielleicht ist es, dass du eine Small Group startest für Leute und sagst, wir sind offen, bis wir keinen Platz mehr haben und dann teilen müssen. Dann sind wir offen, bis wir keinen Platz mehr teilen. Vielleicht ist es auch einfach, dass du deine Small Group öffnest. Dass du sagst, ey, seit Jahren ist sie zu und wir öffnen sie wieder. Weil wir sie von der Essenz vom Evangelium wieder neu verstanden haben. Vielleicht ist es auch so etwas wie, du hast einen Nachbar, sitzt einen Nachbar neben dir, den du noch nicht so gut kennst und du lädst ihn nachher auf ein Getränk hin. Vielleicht ist es auch etwas ganz einfach, dass du dir ab jetzt vornimmst, dass wenn ich in die Kirche komme, am nächsten Sonntag, dann komme ich als berufener Christ. Dann komme ich nicht als Konsument, sondern als berufener Christ, der weiss, ich habe einen Auftrag, dass jemand, der vielleicht ein Outsider ist, durch mich zu einem Insider werden kann. Dass du vielleicht kommst und sagst, am nächsten Sonntag gehe ich auf jemanden zu, den ich noch nicht sehe. Ich gehe auf jemanden zu, der vielleicht allein rumsteht. Und ich frage ihn, hey, woher kommst du und so weiter? Und hockst vielleicht mit ihm in Celebration. Du glaubst nicht, was das für einen Unterschied in einem Menschenleben kann machen. Was ist der Stuhl für dich? Frag den Heiligen Geist in den nächsten paar Momenten. Wir haben noch ein Gebetsteam für euch. Wenn du Gebet möchtest in Anspruch nehmen und irgendeinen Wunsch hast oder etwas willst, einen Wunsch hast an Gott, dann kannst du während dem Worship dafür kommen und deinen Wunsch äußern und dann für dich beten lassen. Sehr gut. Lass uns aufstehen und zu dem Gott singen, der uns näher gemacht hat.
Hey, cool hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.